Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Cool.
Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. Science is interesting. If you don't agree, you can fuck off.
Willkommen zu Biofon, Podcasten für Store und Small Historia für Biowissenschaft.
Das war Norwegisch und wir sind Biofon. Euer Podcast für die großen und kleinen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung. Hallo.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Erik.
Und ich bin Clara. Und auch diese Woche wollen wir euch auch wieder Dinge erklären.
Und wenn ihr euch fragt, warum das jetzt Norwegisch war, warum wir mit Norwegisch angefangen haben, das liegt daran, dass wir offenbar für eine ganz schön lange Zeit lang in Norwegen in den Wissenschaftspodcast-Charts bei Apple auf Platz 31 waren oder so.
Ja,
also relativ hoch.
Und keiner kann sich das so wirklich erklären. Also wahrscheinlich gibt es eine sehr, sehr große Biophone-Community in Norwegen. Das kann
Was
ich
merkwürdig
mir das
wäre, weil wir haben keinen einzigen Hörer aus Norwegen.
Das stimmt und wir können auch kein Wort Norwegisch.
Naja, wobei so ein bisschen, ich kann so ein bisschen Schwedisch.
Ja, naja, das ist ja auch relativ ähnlich, glaube ich, ne?
Ja, also man sagt, dass wohl, wenn man Schwedisch kann, dann verstehen einen alle in Skandinavien. Andersrum ist es ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Aber das, also so gut kann ich Schwedisch nicht. Ich habe es in der Uni mal ein Semester gelernt.
Naja, es hat gereicht, um diese norwegische Anmoderation oder diese norwegische Begrüßung hier sehr, sehr, sehr schön, also zumindest für mich sehr authentisch klingend über die Bühne zu kriegen. Und liebe Fans in Norwegen, falls es euch gibt, dann winkt doch mal.
Genau, dann schreibt uns mal gerne auch auf Norwegisch, wir können das ganz gut.
Ja, wir kriegen das hin. Schreiben ist ein guter Stichpunkt, Erik. Es gab Feedback zur letzten Folge. Beziehungsweise bevor wir das behandeln, sollte ich vielleicht erstmal noch zusammenfassen, was du uns letzte Woche erzählt hast, oder?
Mhm. Ja, bitte. Vielleicht sollten wir auch dazu sagen, wir sind bei Folge Nummer 8.
Mhm, so ist es.
Das heißt, du fasst jetzt Folge Nummer 7 zusammen.
Genau so ist es. Danke für diese Einordnung der zeitlichen Komponente unseres Podcasts. Also in Folge 7, Erik, hast du uns eine strahlend schöne Zeit bereitet, wenn ich diesen Flachwitz noch einmal wiederholen darf. Du hast uns in dieser Folge von einer Katastrophe erzählt, die zwar schon fast 40 Jahre her ist, aber dennoch immer noch große Auswirkungen auf unser aktuelles tägliches Leben hat. Und du hast uns auch erklärt, welche Mechanismen hinter diesen Auswirkungen stecken. Kann man das so sagen?
Bis auf fast 40 Jahre her, das möchte ich nicht hören als jemand, der ein paar Tage vor der Katastrophe geboren wurde. Bitte fast 35 Jahre her, okay?
Okay, fast 35 Jahre her. Es tut mir leid. Man rundet gerne auf bei Jahreszahlen und wie lang Dinge her sind, aber wenn es ums Alter geht, dann runden wir natürlich lieber ab.
Da kennen wir keinen Spaß.
Da kennen wir überhaupt keinen Spaß, genau.
Gut, du sagst, es gab Feedback?
Ja, es gab Feedback. Hat es den Leuten gefallen, Erik?
Es hat den Leuten ganz hervorragend gefallen.
Schön.
Und die allermeisten hätten viele Dinge nicht erwartet, die ich in der Folge erzählt habe.
Mhm. Was denn zum Beispiel nicht?
Zum Beispiel das Kraftwerk, von dem wir in der Folge sprechen, ich möchte ja nicht zu viel spoilern, dass das noch bis zum Jahr 2000 in Betrieb war.
Ja, da muss ich mich anschließen. Das hätte ich auch nicht erwartet.
Ja, tatsächlich Reaktoren 1 bis 3 sind danach weitergelaufen. Was vielleicht auch viele nicht wissen, ist, dass es in Tschernobyl noch mehrere Unfälle gegeben hatte, auch größere Unfälle. Also wir haben diese INES-Skala, die bis 7 geht und es gab ein oder zwei Zwischenfälle in Tschernobyl, die auf der Skala 5 belegt haben.
Jetzt hast du ja doch den Namen des Kraftwerks gesagt, sogar zweimal.
Der steckt im Folgennamen.
Okay.
Nee, aber tatsächlich, Reaktor Nummer 2 wurde, ich glaube, 1993 abgeschalten oder 91, nachdem es dort eine Explosion und einen Brand gegeben hatte. Da wurde das Dach der Turbinenhalle teilweise zerstört. Also sicher war das nicht, auch bis zum Jahr 2000 nicht. Und im Jahr 2000 ist dann der letzte Reaktor abgeschalten worden. Und wer mehr darüber wissen möchte, der schaut einfach mal auf unsere Instagram-Seite. Wir haben nämlich angefangen, auf unserer Instagram-Seite relativ schöne Stories zu posten, die jetzt alle gleich aussehen. Das ist vielleicht unseren Instagram-Followern aufgefallen. Und da gibt's dann immer so ein paar Zusatzinformationen zu den Folgen. Also wenn euch das interessiert, dann ja, abonniert uns gern bei Instagram.
Genau, wir haben uns da so ein bisschen verkünstelt, weil wir irgendwie der Meinung sind, dass Design ja auch wichtig ist und weil wir sowieso gerne selber schöne Dinge anschauen. Wenn ich das jetzt mal so allgemein wie möglich formulieren kann. Genau, deshalb haben wir uns gedacht, hey, wir machen das Ganze ein bisschen einheitlich, ein bisschen schicker. Wir hatten auch überlegt, das Ganze nicht nur in Stories zu machen in Zukunft, sondern auch so kleine Infoposts zu gestalten. Wobei wir uns da noch nicht ganz darüber einig sind. Ich mit Erik und Erik und ich mit unserem ästhetischen Verständnis von Infoposts, wie die dann aussehen sollen. Aber wir finden, das ist eigentlich eine ganz coole Idee und hoffen, da seid ihr mit uns einer Meinung.
Waren wir uns da nicht einig?
Ja, vielleicht war eher ich mehr mit meinem ästhetischen Verständnis dafür, wie das aussehen soll, noch nicht ganz einig. Und dann hatte ich keine Zeit mehr daran zu arbeiten. Also ja.
Ich fand das schön, was wir bis jetzt haben. Aber ja, ihr könnt uns gerne mal, die Stories sind ja jetzt schon öffentlich und bei Instagram als Highlights gespeichert. Also gebt uns gerne mal ein Feedback, wie ihr das findet.
Ja, super gerne. Also schön finde ich sie auch, aber es gibt dann so Bereiche, wo ein bisschen der Perfektionismus kickt. Das kennst du von der Audiobearbeitung, das kenne ich von davon, wie Dinge auszusehen haben, meiner Meinung nach.
Aber das ist ja auch gut so, dann wird es am Ende schön.
Genau, ich denke, wir haben eigentlich schon wieder über alles geredet, über was wir reden müssen hier am Anfang, oder? Fällt dir noch was ein?
Ich hab erstmal nichts weiter.
Ja.
Im Prinzip, dann eigentlich können wir loslegen, wenn du was mitgebracht hast.
Ja, ich habe was mitgebracht. Tatsächlich habe ich was mitgebracht. Und das, was ich mitgebracht habe, ist unter einer gewissen zeitlichen Knappheit entstanden. Was allerdings, da eine zeitliche Knappheit ja irgendwie auch eine Form von Druck ist, ganz gut in die Thematik passt, wie du gleich sehen wirst. Aber ich glaube, ich lege einfach mal los und dann schauen wir, wohin uns die Geschichte treibt.
Ich bin gespannt.
Super. Also Erik und auch liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch am Anfang dieser Folge mit mir zusammen etwas vorstellen vor eurem geistigen Auge. Und zwar ist das ein kleiner Roboter. Dieser kleine Roboter, der ist etwa 15 cm lang. Er sieht so grob ein bisschen aus wie ein kleiner Rochen. Er hat also einen länglichen Körper aus silikonartigem Material und einen langen Schwanz. Am Kopfende dieses Roboters sind rechts und links so zwei Flügel- oder flossenähnliche Strukturen angebracht. Und die sind aufgebaut aus einer Art Flossenstrahl vorne, der aus etwas festerem Material besteht, wie so ein Knochen an einem Flügel eben. Und aus einer sehr weichen, dünnen Flügelhaut, die dem Flügel so eine dreieckige Grundform gibt. Und der eine Schenkel ist an diesem Flossenstrahl befestigt, der andere Schenkel dieses Dreiecks ist an der Längsseite des Silikonkörpers befestigt. Dieser Roboter kann sich fortbewegen, indem er langsam mit seinen Flossenflügeln schlägt und hat auch sonst noch ganz viele sehr interessante Eigenschaften. Aber an dieser Stelle hast du ein Bild so ungefähr vor Augen, Erik.
So ungefähr, ja. Halt irgendwas Dreieckiges, was so ein bisschen durchs Wasser oder durch irgendein anderes Medium schwirrt.
Okay, ich schicke dir auch gleich nochmal ein Bild und pack das entsprechende Bild dann an dieser Stelle in die Shownotes. Ja, jetzt wo du so ein ungefähres Bild vor Augen hast vor diesem Roboter, hast du vielleicht auch eine Idee, für welche Art von Lebensraum er geschaffen worden sein könnte?
Na, ich vermute mal fürs Wasser.
Das ist genau korrekt. Das ist nämlich ein kleiner Tauchroboter, den ich dir da beschrieben habe.
Cool.
Ziemlich cool.
Und wozu ist er da?
Ja, dieser Roboter ist deswegen besonders, weil es ein Roboter ist, der nicht nur einfach so ins Wasser tauchen soll, sondern der sehr, sehr tief ins Wasser tauchen soll. Es ist nämlich ein Tauchroboter für die Tiefsee bzw. den tiefsten Punkt der Erde, den Marianengraben. Und der wurde vor noch gar nicht allzu langer Zeit, also das Paper ist, glaube ich, Anfang März rausgekommen, am 3. März 2021. Der wurde von einer chinesischen ForscherInnengruppe gebaut und einem kleinen Fisch nachempfunden, der selbst im Marianengraben lebt. Der Fisch heißt Pseudoliparis virei, ein Scheibenbauchfisch. Der hat noch gar keinen Trivialnamen, weil so lange kennt man den noch gar nicht. Genau, und dem ist er nachempfunden. Und das ist deswegen besonders, weil eigentlich bisher alle Tieftauchroboter, die man so gebaut hat, nicht auskamen ohne irgendwelche Maßnahmen mit stabilem, dicken Material, der eben die sensible Elektronik zum Beispiel vor Druck geschützt hat, unten auf dem Meeresboden. Und dieser Tauchroboter hat sich eben diesen Fisch zum Vorbild genommen, der dadurch charakterisiert ist, zu unter anderem, dass er hauptsächlich aus weichem Material besteht, dass er zum Beispiel kaum Knochenmasse hat und auch in anderer Hinsicht sehr gut an den Druck in großer Tiefe angepasst ist. Und darum geht es in meiner heutigen Folge auch. Es geht um Druck. Es geht um Druck, nicht um meinen Zeitdruck. Also es geht auch ein bisschen um meinen Zeitdruck, denn unter diesem Druck ist die Folge entstanden. Es geht auch ausführlich um die Physik des Tauchens und darum, was das eben mit unserem Körper macht. Und dann geht es auch darum, wie Lebewesen, die eben ein bisschen besser vielleicht mit dem Tiefseedruck klarkommen, als wir das können, wie die sich angepasst haben, daran in großer Tiefe zu überleben.
Sehr schön. Ich habe direkt ein paar Leute im Kopf, die das sehr interessieren wird.
Ja, ich auch. Ich bin ja selber auch seit ein paar Jahren Taucher, mehr oder weniger aktiv. Also ich war schon öfters tauchen und fand das sehr faszinierend, auch irgendwie beängstigend, aber in jeder Hinsicht auf jeden Fall super spannend. Und deshalb machen wir das heute, ja. Wenn ich schon sage, es geht um die Physik des Tauchens, dann müssen wir natürlich auch mit physikalischen Grundlagen anfangen. Da kommen wir jetzt leider nicht dran vorbei.
Das kenne ich irgendwoher.
Ja, ja, ich weiß, das hast du letzte Woche auch gehabt, das Problem. Aber ja, also ich muss gestehen, Physik war nicht immer mein bestes Fach, aber ich hatte erstaunlich viel Spaß daran, das gestern alles nochmal nachzuarbeiten. Und deshalb steigen wir direkt ein mit einer allgemeinen Definition für Druck, die mir ziemlich gut gefallen hat und die lautet: Druck ist ein Maß für den Widerstand, den Materie einer Verkleinerung ihres Raumes entgegensetzt. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel auf eine Tube Ketchup drücke, dann ist der Druck die Kraft, mit der das enthaltene Ketchup sich mir widersetzen will. Und das finde ich irgendwie ganz gut und sehr bildlich ausgedrückt. Und das kann man, ausgedrückt, genau. Das ist sehr bildlich, genau. Und ich finde auch, das kann man fast unverändert auch auf alle Bereiche anwenden, in denen Druck eine metaphorische Größe ist.
Schön.
Ja.
Hast du noch nicht gehört, aber ja, macht
Sinn. Ich fand's auch schön, genau. Und das erklärt es ziemlich gut. Jetzt aber, bei der Physik braucht man natürlich auch Formeln. Weißt du zufällig noch die Formel, mit der man den Druck berechnet?
Nein.
Ich bin gemein, ich weiß. Ich wusste es auch nicht mehr. Seit gestern Nacht weiß ich es wieder. Also die Formel zur Berechnung von Druck lautet P, das ist das Zeichen für Druck, ist gleich F durch A. Und F ist in dem Fall die Kraft. Und A ist die Fläche, auf die diese Kraft einwirkt. Das kann man auch beschreiben mit Newton durch Quadratmeter. Das ist quasi das Gleiche. Die SI-Einheit für den Druck ist dabei das oder der oder die, weiß ich gar nicht, Pascal. Relativ weit verbreitet ist auch die nicht ganz so standardisierte Einheit des Bars. Das wird hauptsächlich in Deutschland und in Österreich noch sehr viel angewendet. Ein Bar ist dabei der Druck, den eine Masse von einem Kilogramm auf eine Fläche von einem Quadratzentimeter unter Normalbedingungen ausübt. Und ein Bar entspricht 100.000 Pascal. So, jetzt haben wir das definiert. In unserem alltäglichen Leben sind wir ja einem bestimmten Normaldruck ausgesetzt. Ich weiß nicht, für Studierende heißt Normaldruck vielleicht die Tatsache, dass die nächste Klausurphase immer maximal ein halbes Jahr entfernt ist. Ich weiß nicht, was für Lehrende der Normaldruck ist. Wahrscheinlich auch, dass die Klausurphase maximal ein halbes Jahr entfernt ist. Ich weiß nicht, wie sieht's aus.
Dass die Ferien gerade vorbei sind.
Dass die Ferien gerade vorbei sind, genau. Das ist ja Normaldruck für Lehrende. Genau. Für Promovierende weiß ich nicht, da ist es vielleicht am besten beschrieben mit der ständigen Angst, dass irgendwann jemand um die Ecke kommt, dich anguckt und sagt, was, du willst einen Doktortitel machen und dich dann auslacht. Das ist so unser Normaldruck.
Das öfter, ja? Ja.
Nee, aber es könnte jederzeit passieren, das ist der Druck an der Sache, weißt du? Genau. Was ich natürlich meine, wenn ich Normaldruck sage im physikalischen Sinne, dann ist das der Druck, der bei 20 Grad Temperatur auf der Erdoberfläche auf Meereshöhe auf uns liegt. Und das sind ungefähr, nicht ungefähr, sondern relativ genau ein Bar, beziehungsweise ganz genau 1013 Millibar. Ein Druck von 0 Bar wäre übrigens im Vakuum des Weltalls zu finden, also so als Vergleich. Gut, soweit, so gut. Jetzt sind wir allerdings immer noch auf Meereshöhe, also auf der Erdoberfläche. Wenn wir jetzt aber abtauchen, dann kommt eine andere Form von Druck noch hinzu, zum Normaldruck oder Umgebungsdruck, wie man den auch nennt. Und das ist der sogenannte hydrostatische Druck oder auch Schweredruck genannt. Und der hydrostatische Druck wird definiert als der Druck, der sich innerhalb eines ruhenden Fluids durch den Einfluss der Gravitation einstellt.
Ah ja.
Genau, ja. Ich erkläre es euch, keine Sorge. Und ich erkläre es euch, indem ich eine Formel umstelle. Das habe ich nämlich gelernt in der Schule schon damals.
Super Idee.
Super Idee, ne?
Wir erklären was, indem wir Formeln umstellen.
Ja, ja. Aber in dem Fall mache ich es trotzdem. Also, wir berechnen jetzt den hydrostatischen Druck oder erklären uns den hydrostatischen Druck, indem wir die Druckformel P gleich F durch A, die wir ja vorher schon kennengelernt haben, umstellen bzw. bestimmte Dinge ersetzen. In dem Fall ersetzen wir die Kraft erstmal, also das F über dem Bruchstrich, das kann man nämlich umschreiben durch das Produkt aus Masse eines Fluids, das als Druck auf dir lastet, wenn du zum Beispiel ins Wasser hinabtauchst, und dem Ortsfaktor, also das ist die Gravitationsstärke, die an einem bestimmten Ort der Planetenoberfläche eben durch die Gravitation an einem Gegenstand zieht. So, also wir haben die Kraft ersetzt durch Masse mal Ortsfaktor. Die Masse wiederum, das wird eine Verschachtelung, die Masse wiederum kann man beschreiben als Produkt aus der Dichte Rho einer Flüssigkeit und deren Volumen. Also in dem Fall ist es wichtig, in welche Art von Flüssigkeit wir tauchen, was für eine Dichte die hat und auch wie tief wir da reintauchen, also was für ein Volumen oberhalb von uns auf uns lastet. So, und das Volumen wiederum, kann ausgedrückt werden, es ist gleich vorbei, keine Sorge. Das Volumen wiederum kann ausgedrückt werden durch das Produkt aus der Grundfläche und aus der Höhe. Jetzt setzen wir das alles in unsere Druckformel von gerade ein. Ihr könnt das gedanklich mitmachen, falls ihr wollt, aber zur Not habe ich das gestern Nacht für euch aufgeschrieben.
Ich bin sicher, das machen alle Hörerinnen
auf jeden Fall
gedanklich mit.
Also ich hatte an Mathe tatsächlich auch nicht immer Freude, muss ich sagen. aber was mich wirklich aus Gründen unverhältnismäßig glücklich gemacht hat, war, wenn man irgendwas über einen Bruchstrich herauskürzen konnte. Das fand ich super. Und falls es euch da geht wie mir, dann dürften eure Herzen jetzt höher schlagen, denn man kann in dieser Ersetzungs-Verschachtelungskaskade kann man am Ende tatsächlich die Fläche herauskürzen. Und zwar die Fläche, die am Anfang unter dem Bruchstrich stand, mit der Fläche, die wir gerade in die Volumenberechnung eingesetzt haben. Und übrig bleibt die Berechnung des hydrostatischen Druckes, die lautet, der hydrostatische Druck ist gleich die Dichte einer Flüssigkeit mal die Höhe der Wassersäule mal Ortsfaktor. So, und was das jetzt heißt, ist, dass der Druck, den wir zusätzlich zum Normaldruck auf uns verspüren, wenn wir irgendwo hineintauchen, sich zusammensetzt aus der Dichte der Flüssigkeit, in der man tauchen möchte, der Tauchtiefe und grob gesprochen dem Planeten, also dem Ortsfaktor, auf dem dieses Tauchvorhaben stattfinden soll. So.
Meistens die Erde in unserem Fall.
Meistens die Erde, genau. Wir machen es kurz noch ein bisschen anschaulicher mit ein paar Beispielen. Also was ja ein durchaus realistisches Szenario ist, in dem ich mich auch schon befunden habe, ist, dass wir auf der Erde in 30 Meter Tiefe im Wasser tauchen wollen. Wenn wir das ausrechnen, dann würde das heißen, dass auf uns ein zusätzlicher Druck von 3 bar herrscht. Ganz genau sind es 2,94 bar. Aber das ist so ein bisschen die Taucher-Faustformel. Da sagt man nämlich, pro 10 Meter Tauchtiefe hast du ein zusätzliches bar Druck auf dir drauf. Das kann man sich ganz gut merken, das ist wirklich sehr eingängig. Jetzt kommt der Faktor ins Spiel, dass es halt einen Unterschied macht, was für eine Art von Flüssigkeit das da ist, in die man taucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, dass wir nicht in Wasser tauchen würden, sondern in, keine Ahnung, 80-prozentigen Stroh rum, dann wäre der Druck, ja, kann ja sein, weiß ich nicht.
Was ist, was? Stroh?
Strohrum, 80-prozentiger, Alkohol, Erik, ah. Alkohol. Ich weiß, ja, es ist Pandemie, das haben wir schon lange nicht mehr getrunken.
Ich habe jetzt überlegt, was ist denn Strohrum?
Also Strohrum.
S-T-R-O-R-O-M.
Ach so, nee, also, ja.
Strohrum.
Strohrum. Strohrum. Das heißt, glaube ich, so, oder nicht? Also ich habe es vorher nachgeguckt, das war einfach halt, ich wollte irgendwas mit 80% Alkohol und Strohrum hat das.
Ich kenne das als Stroh 80.
Ja, wahrscheinlich ist das dann der Handelsname und Strohrum wäre die richtige, ach, keine Ahnung. Also wir wissen, was wir meinen, Alkohol mit 80% Alkoholanteil. Da gut. Tauchen wir jetzt rein und zwar 30 Meter tief sofort.
Okay.
Und dann sehen wir, dass nur noch ein Druck von 2,5 bar auf uns lastet. Ich treibe dieses Beispiel auf die Spitze. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Erde hat einen Ortsfaktor von 9,81. Wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen würden, mal angenommen, in den nächsten 30 Jahren auf den Mars zu fliegen, der einen Ortsfaktor von 3,8 hat, also nur 38% der Schwerkraft, die auf Erden herrscht. Wenn wir dann weiterhin annehmen, dass wir auf diesem Mars einen See finden, der aus Wasser besteht und mindestens 30 Meter tief ist, und wenn wir dann weiterhin annehmen, dass wir da auch noch reintauchen wollen, was wir wahrscheinlich tun wollen werden, weil wir neugierig sind, dann würde da unten auf 30 Meter Tiefe auf dem Mars im Wasser ein Druck von 1,14 bar auf uns lasten, was ja deutlich weniger ist als auf der Erde. Und wenn wir jetzt weiterhin annehmen würden, dass dieser See nicht aus Wasser, sondern aus Stroh 80 besteht, was ja durchaus möglich sein könnte, bei so wenig, wie wir über den Mars wissen. Das ist natürlich nicht wahr, das ist nur Blödsinn.
Ich wollte gerade protestieren.
Genau, ich weiß. Ich hab dir mal den Wind aus den Segeln genommen. Gut, jetzt aber zurück zu meinem angefangenen rumhängenden Satz. Dann würde nur noch ein Druck von 0,96 bar auf uns zusätzlich lasten, was ja weniger ist als der Normaldruck auf der Erde.
Dann würden wir dicker werden.
Genau, dann würden wir es quasi ausdehnen. Ja, also man kann damit sehr schön spielen. Fürs Tauchen relevant ist die Zusammensetzung aus zwei Druckgrößen, und zwar einmal der hydrostatische Druck, den ich euch ja gerade hergeleitet habe, und der Normaldruck, den wir ja vorher schon kennengelernt haben von diesem 1 bar. Das heißt, auf 30 Meter Tiefe haben wir 3 bar hydrostatischer Druck und 1 bar Normaldruck, also insgesamt 4 bar Druck auf unserem System. Das war größtenteils die Theorie. Wir haben jetzt die eine wichtige Sache fürs Tauchen schon besprochen quasi. Das ist die Flüssigkeit, in der wir tauchen wollen, das Wasser. Es gibt noch eine zweite sehr wichtige Sache beim Tauchen, der man viel Beachtung schenken muss. Oder ein zweites sehr wichtiges Gemisch. Welches ist das, Erik?
Luft.
Luft, genau, Luft. Wir müssen atmen. Das ist eigentlich das dringlichste Problem beim Tauchen, zumindest für uns Menschen. Und da gibt es auch noch ein paar physikalische Eigenschaften zu beachten. Luft ist nämlich als Gas wesentlich druckanfälliger als Wasser. Also sprich, es lässt sich wesentlich besser komprimieren. Flüssigkeiten sind im physikalischen Sinne quasi unkomprimierbar. Also die schrumpfen kaum noch, wenn der Druck steigt. So als Zahlenbeispiel vielleicht. Wasser wird von einem bar zusätzlichen Druck nur um 0,005% komprimiert, hätte also auf 30 Meter Wassertiefe nur 0,015% seines ursprünglichen Volumens eingebüßt. Bei Luft hingegen ist das deutlich extremer. Da sieht das so aus, dass ein bar zusätzlicher Druck Luft auf die Hälfte ihres Volumens zusammendrückt. Das heißt, wenn wir damit auf 30 Meter Tiefe gehen, dann hat ein Volumen Luft 75% seines ursprünglichen Volumens verloren. Wie in der Physik üblich, gibt es dafür auch noch ein Gesetz. Und weil ich es mir aufgeschrieben habe, werde ich es jetzt hier auch noch kundtun. Das Gesetz heißt, das Gesetz von Boyle-Mariotte, und es besagt, dass das Produkt aus Druck und Volumen für eine abgeschlossene Gasmenge immer konstant ist. Und das heißt übersetzt quasi, erhöhe ich den Druck, muss ich das Volumen verringern, damit das Produkt insgesamt konstant bleibt. So, und diese Tatsache bringt uns jetzt zu meinem Tauchproblem Nummer 1 von 3 im Bereich der Luft. Und jetzt kommen wir endlich mal zu den praktischen Anschauungen der ganzen Sache. Tauchproblem Nummer 1 lässt sich zusammenfassen unter dem Stichwort Druckausgleich. Und das haben wir eben, wenn sich die Luft in steigender bzw. sinkender Tiefe, wie auch immer, wenn sich die Luft da zusammendrückt. Wenn wir in die Tiefe sinken, dann ist das Problem nicht so sehr, dass unsere mehr oder weniger weichen Teile zusammengedrückt werden. Die bestehen ja nun mal zu fast 70% aus Wasser und sind damit nur sehr wenig komprimierbar, sondern dass die mit Luft gefüllten Hohlräume in unserem Körper, dass die zusammengedrückt werden. Luftgefüllte Hohlräume in unserem Körper, das sind, naja, relativ leicht zu sehen. Das sind Lungen, das ist der Magen-Darm-Trakt, das ist zum Beispiel in unserem Gehörgängen. Bei manchen Leuten ist es vielleicht auch das Gehirn, weiß ich nicht, Spaß. Und da wird eben die Luft komprimiert. Das passiert hauptsächlich auf den ersten 10 Metern. Da herrscht der größte relative Druckveränderung. Und auf diesen ersten 10 Metern vor allem ist man als Taucher hauptsächlich mit Druckausgleich beschäftigt. Was da passiert, ist Folgendes. Also wir nehmen uns jetzt zum Beispiel mal das Beispiel des Innenohrs, das ja mit Luft gefüllt ist. Dann kommt quasi das Trommelfell und danach kommt die Außenwelt. Wenn man jetzt runtertaucht, dann drückt sich die Luft innerhalb des Innenohrs zusammen. Gleichzeitig erhöht sich der Druck, der von außen auf das Trommelfell lastet, was dann dazu führt, dass eben so ein Unterdruck im Ohr entsteht und das Trommelfell ab einem gewissen Druckpegel sehr, sehr stark strapaziert ist und im schlimmsten Fall auch reißen kann. Was man eben macht, und das kennt ihr vielleicht davon, wenn ihr mal selber irgendwie tief in den Swimmingpool runtergetaucht seid oder vielleicht auch mal tauchen wart, ist dieses Ding, dass man sich die Nase zuhält und von innen quasi Luft in die Ohren reinpustet. Und das führt eben zu einem Druckausgleich, weil man das Volumen, das durch den Druck verschwunden ist aus der Luft, dadurch ausgleicht, dass man einfach mehr Luft in diesen Hohlraum reinpresst und dadurch eben der Strapaze des Trommelfells entgegenwirkt. So funktioniert das in den Ohren. Kommen wir zum zweiten luftgefüllten Hohlraum, der jetzt eine Rolle spielen soll, und zwar zu unseren Lungen. Auch in unseren Lungen ist natürlich Luft und auch diese Luft wird natürlich zusammengedrückt, wenn wir in die Tiefe tauchen. Ohne Gegenmaßnahmen würde das dann dazu führen, dass irgendwann unsere Lungen quasi kollabieren, also in sich zusammengefallen sind. Dagegen hilft natürlich Atmen. Auch die hoffentlich mitgebrachte Atemluft allerdings hat in der Tiefe an Volumen verloren. Und das führt jetzt wiederum dazu, dass die gleiche Menge Luft auf ein viel kleineres Volumen komprimiert ist. Wir also mehr Luft unterm Strich einatmen, um dasselbe Volumen zu füllen, wie wir es unter Normaldruckbedingungen tun müssten. Wir haben jetzt also in großer Tiefe unsere Lungen mit sehr, sehr viel komprimierter Luft gefüllt. Das ist prinzipiell auch erstmal gar kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn wir wieder aufsteigen. Denn im Umkehrschluss zum Gesetz von Boyle und Mariotte dehnt sich die Luft natürlich auch wieder aus, wenn der Druck wieder abnimmt. Jetzt haben wir also sehr viel Luft eingeatmet, die irgendwo hin will, wenn wir aufsteigen, da sie sich ausdehnt. Auch das ist kein Problem, solange man der Luft genug Gelegenheit gibt, wieder zu entweichen aus allen Hohlräumen, eben auch aus der Lunge. Das ist allgemein immer das Ding beim Druck, ne? Solange er irgendwohin entweichen kann, ist es selten problematisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, man hat irgendwie beim Aufsteigen, keine Ahnung, massiven Popel in der Nase oder sowas, oder man hält die Luft an, dann kann die Luft eben nicht mehr entweichen. Und dann wird's wirklich schwierig, weil dann kann eben auch innerhalb der Lunge, kann dann dieses Volumen so zunehmen, dass zum Beispiel die Alveolen, also die Lungenbläschen, reißen können und platzen.
Ja, danke für dieses Bild.
Ja, Entschuldigung.
Das wäre nicht nötig gewesen.
Also es gibt aber natürlich was man dagegen tun kann, und das ist beim Gerätetauchen einfach ruhig weiteratmen, weil dann hast du quasi immer die Möglichkeit oder hat die Luft immer die Möglichkeit zu entweichen und diesen Druck, der kann immer ausgeglichen werden. Es gibt noch eine andere Art des Tauchens, das ist eben das Apnoe-Tauchen, wo man kein Gerät, keinen Sauerstoff mit runternimmt, sondern einfach die Luft anhält, runtertaucht und wieder aufsteigt, ohne einmal zu atmen. Das funktioniert auch, weil dann die vorhandene Luft einfach zusammengedrückt wird und sich beim Aufsteigen wieder auf das Ausgangsvolumen ausdehnt, und dann ist es auch okay. Also als Faustregel kann man daraus vielleicht mitnehmen, beim Tauchen entweder immer atmen oder von Anfang an gar nicht. Dann geht's.
Klingt einfach.
Ja, klingt eigentlich gar nicht so schwer. Habe ich mir auch gedacht. Ich fand es dann doch erstaunlich schwer am Anfang.
Ja gut, ich habe da keine Erfahrung. Spannend.
Es gibt noch zwei weitere Tauchprobleme, auf die ich kurz eingehen möchte. Und die haben mit der Art unseres Atemgases zu tun und mit dem Partialdruck. Weißt du, was der Partialdruck ist, zufällig?
Ich kann es jetzt nicht auf Anhieb erklären.
Okay, also der Partialdruck ist quasi der Anteil, den ein Gas, ein bestimmtes Gas, an dem Gesamtdruck in einem Gasgemisch hat.
Ah ja.
Wir haben ja in unserer Atemluft verschiedene Gase. Zum Beispiel haben wir da Sauerstoff drin. Weißt du spontan, wie viel Prozent Sauerstoff in unserer Atemluft vorhanden ist?
21.
Sehr schön, genau. 21% Sauerstoff haben wir da drin. Dann haben wir da ungefähr 78% Stickstoff und den Rest vernachlässigen wir jetzt mal. Also der Einfachheit halber können wir ausgehen von 20% Sauerstoff und 80% Stickstoff. Das würde bedeuten, unter Normalbedingungen haben wir einen Partialdruck des Sauerstoffs von 0,2 bar und von Stickstoff von 0,8 bar. Es gibt dann insgesamt den Normaldruck von einem bar. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf 30 Meter Tiefe tauchen, dann erhöht sich der Partialdruck jeweils um die Anzahl des Gesamtdruckes. In dem Fall wären das 4 bar, ne? Also der hydrostatische Druck von 3 bar in 30 Meter Tiefe plus Normaldruck von 1 bar. Und wir hätten einen Partialdruck des Sauerstoffs von ungefähr 0,8 und den von Stickstoff von ungefähr 3,2. Also soweit so gut, soweit so logisch. Das Problem, das jetzt damit einhergeht, ist erstens mein Tauchproblem Nummer 2. Die Sauerstoffvergiftung. Das klingt jetzt auch erstmal wieder fies, ist es auch. Denn Sauerstoff, so dringend wir ihn brauchen, kann auch toxisch wirken. Die Dosis macht halt immer das Gift. Beim Sauerstoff ist diese Dosis ein Partialdruck von 1,6 bar ungefähr oder drüber. Das würde, wenn wir mit normaler Atemluft tauchen, bei ungefähr 66 Metern Tauchtiefe eintreten. Also ab da wird es dann gefährlich, allein dadurch, dass die Luft eben so großem Druck ausgesetzt ist. Warum wird das gefährlich? Das hat damit zu tun, dass ein hoher Partialdruck eine höhere Sauerstoffkonzentration in all unseren Geweben und auch im Blut bedingt. Und das Problem, das sich daraus ableitet, das hast du tatsächlich letzte Woche auch schon gehabt, Erik. Allerdings hatte das da einen anderen Grund. Denn es entstehen erhöhte Level an reaktiven Sauerstoffspezies, wenn wir mehr Sauerstoff im Gewebe haben.
Und die sind tatsächlich ein Problem, wenn wenn der Partialdruck steigt?
Genau, also ab einer bestimmten Konzentration hast du dann quasi so viel Sauerstoff in den Geweben, dass diese Entstehung der reaktiven Sauerstoffspezies nicht mehr abgefangen werden kann.
Ha, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also ich auch nicht, bevor ich angefangen habe zu tauchen. Was man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass reaktive Sauerstoffspezies an sich nichts sind, was wir überhaupt nicht in unserem Körper haben. Es ist eigentlich physiologisch sehr wichtig für verschiedene Sachen. Ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, dieses Beispiel Immunsystem, da braucht man das zum Beispiel zur Mikrobenbekämpfung. Sie werden aber auch oft als Signalmoleküle und so weiter eingesetzt. Da die aber auch relativ gefährlich sein können, muss man sie halt immer ganz gut im Zaum halten. Und das machen sogenannte antioxidative Systeme in unserem Körper. Und deren Aufgabe ist es quasi, die Sauerstoffradikale, die man nicht will oder die zu viel sind, wieder einzufangen und eben zu neutralisieren. Wenn wir jetzt aber halt einen Partialdruck haben des Sauerstoffs, der einen gewissen Wert überschreitet, daraufhin haben wir eine erhöhte Konzentration von Sauerstoff in allen Geweben, daraufhin haben wir auch eine erhöhte Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies, dann kann eben unter Umständen dieses System nicht mehr alle Radikale abfangen und dann kommt es eben zum Problem. Und dieses Problem heißt Schäden an der DNA, Schäden an Membranen, Schäden an Enzymen, ausgelöst durch reaktive Sauerstoffspezies, die sozusagen nicht mehr kontrolliert werden können. Das nennt man Sauerstoffvergiftung.
Und das heißt, du hast ein höheres Krebsrisiko, wenn du tauchen gehst?
Naja, also wenn du halt zu tief tauchst. Und das ist dann manchmal auch relativ unmittelbar. Also nicht, dass du dann sofort Krebs kriegst, aber also es greift halt auch tatsächlich die Membranen an, die Enzyme und führt zu einer erhöhten Apoptoseneigung deiner Zellen, was auch irgendwann nicht mehr so gut ist.
Krass.
Gut, das war Tauchproblem Nummer 2, das Problem mit dem Sauerstoff. Das andere Gas, das wir in unserer Atemluft zu großen Teilen haben, der Stickstoff, der verursacht auch Probleme in gewissen Tauchtiefen. Und das ist mein Tauchproblem Nummer 3, die Dekompressionskrankheit. Und hier ist der Auslöser eben Stickstoff und nicht Sauerstoff. Der Mechanismus bei der Dekompressionskrankheit ist aber quasi der gleiche wie bei der Sauerstoffvergiftung. Und zwar geht es da auch darum, dass bei erhöhtem Druck der Partialdruck des Gases steigt und damit eben auch die Löslichkeit dieses Gases in einer Flüssigkeit. Also gerade eben war das der Sauerstoff, der in erhöhter Konzentration dann im Blut vorliegt. Im Fall der Dekompressionskrankheit ist es eben der Stickstoff. Der wird jetzt auch vermehrt löslich im Blut mit steigendem Druck. Und das hat zwei verschiedene Folgen. Das hat eine Folge für das Tauchen in der Tiefe, also solange man unten ist. Denn da gibt es das Phänomen des sogenannten Tiefenrausches bzw. der Stickstoffnarkose. Und die beginnt je nach Verfassung des Tauchers bei so ungefähr 30 Metern. Und die ist charakterisiert durch vermindertes logisches Denken, durch erhöhte Risikobereitschaft, durch ein Gefühl der Euphorie. Kennst du diesen Zustand irgendwoher, Erik?
Ja, kann ich aber nicht sagen.
Wenn man betrunken ist, fühlt sich das so ähnlich an.
Ich wollte gerade sagen, zu viel Testosteron, aber so einfach ist es ja nicht.
Nee, wenn man betrunken ist. Also wir hatten vorher schon den Strohrum, also jetzt haben wir auch noch den Tiefenrausch. Und das ist denkbar ungünstig auf 30 Metern Tiefe. Also wenn das richtig reinhaut, ist das tatsächlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Ist unter anderem auch der Grund, warum man niemals alleine taucht, sondern immer mit einem Buddy zusammen. In der Hoffnung, dass nicht beide gleichzeitig im Tiefenrausch stecken. Der Mechanismus hinter diesem Tiefenrausch ist noch gar nicht so genau erforscht. Es ist noch ein bisschen unklar, wie das funktioniert. Aber wahrscheinlich ist es so, dass eine erhöhte Stickstoffsättigung in der Membran der Nervenzellen im Hirn die Signalweiterleitung ein bisschen verschlechtert. Und dann hat man eben diese Effekte, die dem Alkohol so ein bisschen ähnlich sind. Das ist das Problem mit dem Stickstoff in der Tiefe. Wenn man wieder auftaucht, kommt ein ganz anderes Problem dazu. Und zwar das Problem, dass die Löslichkeit des Stickstoffs im Blut, die sich erhöht hat mit steigendem Druck, natürlich auch wieder abnimmt, wenn der Druck abnimmt. Und das heißt, der Stickstoff fällt aus dem Blut aus. Das ist auch kein Problem, solange man den ruhig und kontrolliert abatmen kann, indem man eben langsam und kontrolliert aufsteigt. Wenn man das aber aus irgendeinem Grund nicht machen kann, dann kommt es zu sogenannten Dekompressionskrankheit. Und das ist eigentlich nichts anderes, als dass der gelöste Stickstoff dann quasi schlagartig ausfällt in gasförmigem Zustand und sich dann eben in gasförmigem Zustand in den Blutgefäßen befindet. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man eine Sprudelflasche schüttelt und die dann aufmacht. Also es sprudelt halt einfach raus und das kann auch echt nicht gut sein. Das kann man sich denken. Die schlimmste Folge davon ist, wäre zum Beispiel eben eine Embolie, eine Lungenembolie, die dann zu wirklich schwerwiegenden Folgen führen kann. Gut, okay, das war so ungefähr die Physik des Tauchens, mit der wir als Menschen uns so rumschlagen müssen. Also wir haben natürlich Probleme mit dem Druckausgleich, wir haben Probleme mit dem Atemgas, die sich niederschlagen können in Sauerstoffvergiftung oder Dekompressionskrankheit. Und mit all diesen Ausführungen sollte jetzt wahrscheinlich klar geworden sein, dass wir Menschen eher für das Leben unter Normaldruckbedingungen geschaffen sein sollten. Auch wenn wir es geschafft haben, durch unseren größten evolutiven Vorteil, nämlich dass wir verdammt klug sind, uns auch diesen Lebensraum in der Tiefsee ein bisschen anzueignen. Und Sporttauchen ist tatsächlich gar nicht mal so unsicher, wenn man es kontrolliert und wissend betreibt. Und ich meine, sogar so ein ausgesprochener Angsthase wie ich hat es schon auf 30 Meter Tiefe geschafft. Aber wir sind halt nicht optimal angepasst, das ist auch klar.
Und du bist auch nicht in den Tiefenrausch verfallen?
Ich bin nicht in den Tiefenrausch verfallen. Aber eigentlich darf man mit dem Sporttauchschein nur auf 18 Meter. Wenn man aber manchmal in so einer Gruppe ist, dann geht das auch entsprechend tiefer. Und da war mein Rekord, mein persönlicher, eben die 30 Meter.
Ich finde, das klingt gar nicht so tief, aber es ist, wenn man sich es dann doch vorstellt, doch schon, ja, es ist ein ganzes Stück, ne?
Es ist super tief.
Ja.
Also für mich war es schon ein Erlebnis, was ich gar nicht so richtig einordnen kann, tatsächlich.
Liegt vielleicht doch am tiefen Rausch.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also man, es ist ja wie wenn man so leicht angetrunken ist. Man selber nimmt das vielleicht nicht so wahr, als wäre man schon wahnsinnig beeinträchtigt. Hm. Also was man immer macht so beim Tauchen, vor allem wenn man dieses Tieftauchen lernt, ist, dass man unten auf 30 Metern dann super einfache Aufgaben durchführen muss. Zum Beispiel bespricht man vorher, ja, wenn ich das und das Signal gebe, dann zeigst du mir das und das an deinem Körper oder an deiner Tauchausrüstung. Und bei manchen Leuten geht das dann halt einfach nicht mehr. Also die können sich nicht mehr daran erinnern, was das jetzt war oder was sie sollen oder was der Tauchlehrer von einem will. Und das zum Beispiel ist dann ein relativ klares Anzeichen dafür, okay, wir müssen mal wieder aufsteigen und zwar ganz schnell. Ja. Also so kann man das ein bisschen kontrollieren, dass man halt Aufgaben, die weiter oben gut gehen, unten ausführt und wenn man sieht, oh, okay, schwierig, dann ist es genug. Aber wo wir jetzt gerade von Rekorden oder von Tiefen gesprochen haben, ich habe ein paar rausgesucht und damit leiten wir dann gleich über zu den Tieren, die das viel besser können als wir, dieses tiefe Tauchen. Die Grenze für Sporttaucher ist so bei 40 Metern, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Es gab einen Apnoe-Taucher, also einen Taucher, der ohne Geräte in die Tiefe getaucht ist, namens Herbert Nitsch. Der hat es 2007 geschafft, 214 Meter tief zu tauchen, ohne Sauerstoffflaschen. Und tatsächlich weiß die Medizin noch gar nicht so richtig, wie der das angestellt hat, der gute Herbert. Ich habe jetzt auch keine Erklärung dafür gefunden, aber er hat überlebt.
Der Reinhold Messner, der Tiefsee.
Sozusagen, genau. Also ganz, ganz krass. Es gibt halt immer wieder so Leute, die einfach irgendwie anders sind. Wenn das
die machen einfach Dinge, die eigentlich gar nicht gehen.
Ja, wo man dann davor steht und sagt so, nee, das kannst du jetzt aber nie machen, weil Physik. Genau. Der Weltrekord für Tauchen mit Anzügen und speziellen Gasgemischen liegt bei 333 Metern, übrigens 2014 aufgestellt. Jetzt kommen wir zu den Tieren. Der Tauchrekord bei Vögeln, das sind Kaiserpinguine, liegt bei ungefähr 500 Metern.
Boah.
Ja, richtig krass. Aber es wird noch krasser. Und zwar das tiefstauchendste Säugetier ist der Pottwal. Der schafft es auf 3 Kilometer Tiefe. Und es gibt einen menschlichen Rekord allerdings im Tauchboot. Im Tauchboot haben es Menschen auf 10,9 Kilometer Tiefe geschafft. Und der tiefste Punkt der Welt liegt bei ungefähr 11 Kilometer Tiefe. Das ist im Marianengraben zu finden. Das ist so ein sehr, sehr langer Tiefseegraben, ungefähr 2500 Kilometer lang. 2000 Kilometer östlich der Philippinen gelegen im Pazifik. Und da ist das Meer ungefähr 11 Kilometer tief. Da hat es bisher auch keiner hingeschafft. Da haben nur zwei japanische Tauchroboter bisher geschwommen. Und eben unser kleiner, weicher, softer Flügelroboter vom Anfang dieser Folge.
Und James Cameron.
Und James Cameron, stimmt, der war auch da. Der war tatsächlich, ich habe ja vorher gesagt, dieser menschliche Rekord, der ist bei 10.929 Metern, wenn man es ganz genau nimmt. Das wurde 2019 erreicht und der ist 18 Meter tiefer, als James Cameron gewesen ist.
Ach.
Deshalb ist der jetzt nicht mehr in der Liste aufgetaucht. Aber es stimmt, der war da auch.
Ist das ärgerlich, 18 Meter.
Das ist echt ärgerlich. Das ist wie das höchste Hochhaus, das dann irgendwie gebaut wird, indem man noch eine 10 Meter höhere Antenne drauf patscht oder so. Genau. Und das Allerfaszinierendste ist ja eigentlich, bei 11 Kilometern Tiefe, bei 107 Megapascal Druck, gibt es immer noch Leben. Da gibt es immer noch Fische, da gibt es immer noch Krebse, da gibt es immer noch Pflanzen. Und das ist eigentlich richtig abgefahren. Aber bevor wir jetzt ganz darunter gehen, schauen wir uns nochmal kurz an, wie unsere Mitsäugetiere, die auch eine Lunge haben, das machen. Wir haben ja gerade schon vom Wal und vom Kaiserpinguin gesprochen. Und davor haben wir davon gesprochen, wie krass schwierig das für Menschen ist, auch nur auf 30 Meter runterzukommen. Deshalb schauen wir uns jetzt mal noch kurz an, wie das andere lungenbesitzende Tiere machen. Bei denen gibt es erstmal so ein paar allgemeine Strategien, die man quasi bei all diesen Tieren, die in sehr großen Tiefen tauchen, verfolgen kann. Und das ist Strategie Nummer 1. Das Speichervolumen von Sauerstoff im Blut und in den Muskeln ist sehr stark erhöht im Vergleich mit uns. Also das heißt, die speichern viel des Sauerstoffs, den sie brauchen, gar nicht in ihrer Atemluft, in der Lunge, sondern direkt im Blut und in den Muskeln. Beim Mensch ist zum Beispiel ungefähr 36% des Sauerstoffs, der gleichzeitig in unserem Körper herumschwebt, in der Lunge vorhanden, 51% im Blut und die restlichen Quietschprozent in irgendwelchen anderen Geweben. Bei der Wedelroppe zum Beispiel, die ungefähr auf einem Kilometer tief tauchen kann, da sind nur 5% des Sauerstoffs in der Lunge und 70% sind in den Muskeln oder im Blut gelöst. Die Tiere, die tief tauchen können, haben meistens auch eine sehr große Milz, die nochmal mehr Blut speichern kann. Das Blut kann man dann auch mit Sauerstoff anreizen. Wieder bei der Wedelrobbe sind das fast 24 Liter, die sie in ihre Milz noch laden kann. Bei Menschen ist das quasi nichts. Also ja, vernachlässigbar. Was man bei den meisten Tieren auch noch sehen kann, ist, dass sie einen hohen Hämoglobingehalt in ihren Erythrozyten haben. Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen. Und die sind dafür zuständig, den Sauerstoff im Blut zu speichern. Und wenn man mehr Hämoglobin hat, dann geht auch das besser. So, das sind so die Grundvoraussetzungen. Wenn eins dieser Tiere, sei es eine Robbe oder ein Pinguin oder auch ein Wal, abtaucht, dann verfolgt es meistens die nächste Strategie. Und zwar wird der Herzschlag stark reduziert, der Stoffwechsel wird stark zurückgefahren und die Blutversorgung für nicht lebenswichtige Organe wird auch zurückgefahren. Also sprich, man versucht, den Sauerstoff so weit möglich irgendwie zu sparen. Bei Vögeln kommt noch eine Spezialität hinzu. Und zwar, das weißt du bestimmt und die meisten Hörerinnen und Hörer auch, Vögel haben Hohlknochen. Also die müssen ja fürs Fliegen relativ leicht sein und deshalb haben deren Knochen oft Hohlräume. Wir haben vorher gelernt, luftgefüllte Hohlräume bei großem Druck schwierig. Deshalb ist es bei Pinguinen auch anders. Also die haben sehr viel kompaktere Knochen als andere Vögel, um dem Druck eben besser standzuhalten. So, und jetzt kommt noch die krasseste Strategie von allen, auf die ich jetzt ein bisschen hingearbeitet habe. Die klingt erstmal sehr tödlich, das soll aber so. Und zwar ist bei den meisten Säugetieren und Vögeln, die tief tauchen, die Lunge an irgendeinem Punkt des Tauchgangs mehr oder weniger vollständig kollabiert. Das, was wir ja tunlichst vermeiden wollen beim Tauchen, indem wir unsere Luft mitnehmen und weiteratmen, damit der Druck immer groß genug bleibt in der Lunge, als dass sie eben nicht kollabiert. So ein Wal kann sich halt aber natürlich schlecht eine Druckluftflasche mit runternehmen und normal weiteratmen. Das heißt, bei steigendem Druck, gerade wenn man sich dann in 3 Kilometern Tiefe befindet wie der Pottwal, da passiert das irgendwann unweigerlich. Und dann ist es halt besser, wenn man es gleich und von vornherein und kontrolliert macht. Und das machen zum Beispiel Wale, das machen auch Robben und Pinguine. Das heißt, die Lunge ist irgendwann komplett kollabiert, komplett zusammengedrückt. Den ganzen Sauerstoff haben die ja vorher schon im Blut gespeichert. Und dieses Kollabieren der Lunge hat in dem Fall jetzt gleich 2 Vorteile. Und zwar erstens wird die Lunge eben kontrolliert zusammengedrückt und nicht einfach so vom Wasserdruck, ohne dass man das will. Und zweitens kann in einer kollabierten Lunge kein Gasaustausch mehr stattfinden. Und das hat wiederum den Vorteil, dass man sich nicht der Gefahr einer Dekompressionskrankheit aussetzt. Wenn kein Gasaustausch stattfinden kann, dann kann sich natürlich auch nicht mehr Stickstoff im Blut lösen. Und das heißt, Wale kriegen weder tiefen Rausch noch Dekompressionskrankheit. Wobei so ein Wal im tiefen Rausch wahrscheinlich auch relativ lustig ist. Weiß ich nicht. Keine
weiß
Ahnung.
Ich nicht.
Vielleicht ein bisschen so wie die, wie diese Geschichten von Elefanten, die dann vergorenes Obst essen und dann so besoffen sind.
Ja, ich glaube, das sieht immer ganz witzig aus, aber ich wollte so einem betrunkenen Wal nicht begegnen.
Das stimmt, ja. Aber auf 3 Kilometern Tiefe ist das auch eher unwahrscheinlich, dass du dem begegnest.
Also gerade Pottwale, die ja jetzt auch Jäger sind und scharfe Zähne haben.
Es ist schon ganz gut, dass die das im Griff haben mit ihrem tiefen Rausch.
Ja. Die wissen, wo Schluss ist.
Die wissen, wo Schluss ist, genau. Know your limit. Saufen ist doof. Tatsächlich ist das mit dem Kollabieren aber nur die halbe Wahrheit, was ich auch wieder spannend fand. Das ist nämlich auch noch gar nicht so alt. Die Erkenntnis ist von 2018, dass das nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Bei Meeressäugern kollabiert nämlich nur ein Teil der Lunge. Das ist dann quasi so in 2 Bereiche aufgeteilt. Ein Lungenbereich ist vollständig kollabiert und dann gibt's noch einen zweiten, der quasi den Restsauerstoff, der dann sehr zusammengedrückt ist, beinhaltet. Und der nicht kollabierte Teil der Lunge wird natürlich immer kleiner, je höher der Druck ist und je weniger Volumen der Restsauerstoff hat. Aber es ist eben nicht vollständig kollabiert. Und das wiederum hat die gleichen Vorteile wie oben angeführt. Also wir haben verringerten Gasaustausch, weil weniger Fläche zum Gasaustausch vorhanden. Außerdem wird der kollabierte Teil der Lunge stärker durchblutet als der nicht kollabierte Teil, in dem sich noch das Gas befindet. Und der zweite Vorteil ist, beim Auftauchen hat das Tier noch einen Restsauerstoffspeicher, den es dann auf den letzten Metern des Tauchgangs quasi verwenden kann. Und das erklärt auch etwas verwunderliche Ergebnisse oder verwunderliche Erkenntnisse, die man bei der Untersuchung von den oben schon angeführten Wedelrobben gemacht hat. Und zwar, dass deren Sauerstoffsättigung direkt nach dem Auftauchen immer noch 85% beträgt. Und die Lösung dafür ist eben vermutlich, dass sie diesen Sauerstoffspeicher, den sie in dem Teil der Lunge mit sich rumtragen, auf den letzten Metern veratmen können. Also noch ein Stück cleverer, als man gedacht hat.
Cool.
Mhm, auf jeden Fall. Gut, es gibt auch noch andere Tiere da unten, nicht nur solche mit Lunge. Eigentlich gibt's mehr Tiere ohne Lunge auf dem Meeresgrund als mit. Und auch die haben ein paar Probleme mit dem Druck. Die Rede ist natürlich zum Beispiel von Fischen. Und da gibt's verschiedene Trends, auch die diese Fische ausmachen, wenn sie in die Tiefe steigen. Der erste Trend, den wir beobachten können, ist der Trend zur Gasreduktion oder zur Reduktion von luftgefüllten Hohlräumen in ihrem Inneren. Wir haben es ja gerade schon gesagt, die haben keine Lunge, die haben aber trotzdem luftgefüllte Hohlräume. Weißt du, welchen luftgefüllten Hohlraum ein Fisch zum Beispiel haben könnte?
Na, vor allem die Schwimmblase.
Ganz genau, die Schwimmblase. Die Schwimmblase ist bei Fischen, die nah an der Oberfläche leben, mit Luft gefüllt und dient dazu, dass der Fisch eben seine Höhe im Wasser kontrollieren kann und auf- und absteigen kann. Bei Fischen, die tiefer leben, ist da meistens keine Luft mehr drin, weil da wäre eben das mit dem Druck zu schwer zu kontrollieren, sondern da ist die Schwimmblase meist mit so einer öligen Flüssigkeit gefüllt. Die ist auch leichter als Wasser, also erfüllt noch die Auftriebsfunktion, aber ist eben kaum komprimierbar, weil Flüssigkeit. Der zweite Trend oder ein zweiter Trend, den man beobachten kann, ist der Trend zum wässrig und weich werden. Also genau, je mehr man aus Wasser besteht, desto weniger ist man komprimierbar, weil Wasser ist eben kaum komprimierbar. Quallen zum Beispiel bestehen dann zu fast 98% aus Wasser. Bei vielen Fischen in der Tiefsee kann man weniger Ossifikation beobachten. Also Ossifikation heißt Knochenbildung, dass sie eher aus so einer galertartigen Struktur bestehen. Besonders eindrücklich fand ich da den sogenannten Blobfisch, also trivial Blobfisch. Wissenschaftlich heißt der Psychrolutes marcidus. Der wurde 2013 zum hässlichsten Tier der Welt gewählt. Und der besteht halt aus so einer weichen, geleeartigen Masse. Ich hänge euch auch noch ein Bild an in die Kapitelmarker zu diesem Thema. Und der sieht im Prinzip aus wie so ein schlecht gelaunter Kartoffelkloß, der ein bisschen zu wenig Stärke abbekommen hat. Also wirklich sehr, sehr lustig. Und das Ding ist halt aber, dass der nur auf Normaldruckbedienungen so hässlich aussieht. Weil in der Tiefe sieht er halt aus wie ein ganz normaler Tiefseefisch. Weil da der Druck für ihn normal ist und quasi seine gallertartige Struktur so zusammengedrückt wird, wie er eben aussehen soll.
Und wer den jetzt immer noch hässlich findet, der soll sich einfach mal vorstellen, wie er oder sie selbst in der Tiefsee aussieht.
Ganz genau. Nämlich
Dann
wahrscheinlich auch nicht
tauschen wir
mehr so
einfach mal die
schick.
Rollen.
Also, so ist es. Armer Blobfisch, meine Güte. Das hässlichste Tier der Welt ist es aber halt auch echt krass. Genau.
Ja, zumindest wenn man ihn rausholt aus dem Wasser, ist er auch wirklich nicht hübsch,
Das
aber
stimmt, er ist wirklich nicht hübsch.
versucht ihr mal da unten zu überleben.
So ist es. Es ist nämlich voll cool, was der kann. Also, Trend zum Weich- und Wässrigwerden. Noch ein kleines Wort zu molekularen Anpassungen, die es da unten durchaus auch gibt. Es ist nämlich auch so, dass unter hohen Druckbedingungen, zum Beispiel die Zellmembranen, also jetzt sind wir wirklich im ganz, ganz kleinen zellbiologischen, dass die unter Druck weniger fluide werden und damit eben weniger elastisch und widerstandsfähig und zum Beispiel auch weniger gut Dinge transportieren können von außen nach innen in eine Zelle. Bei Fischen oder anderen Lebewesen, die in großer Tiefe leben, kann man eine erhöhte Einlagerung von ungesättigten Fettsäuren in die Zellmembran beobachten, die wiederum die Fluidität der Membran erhöhen und dadurch eben diesen Tiefeneffekt mildern. Und auch bei Proteinen, einer Vielzahl von Proteinen, ist es so, dass der Druck für die Funktion eine große Rolle spielt, also dass sie dann halt entsprechend schlechter gefaltet sind oder weniger stabil sind. Und auch dagegen gibt es kleine Moleküle, organische Moleküle, die so eine Art Stabilisatorenfunktion ausüben. Und wenn man sich ein Gefälle aufmalen würde an Konzentration von diesen Stabilisatoren in Zellen und Tiefe, in der das Tier lebt, dann ist da eine ganz klare Korrelation zu sehen. Also Tiere in der Tiefe haben viel mehr Proteinstabilisatoren als Tiere auf Normaldruckbedingungen. So, der tiefste Fisch, die tiefste Fischart der Welt, die man bisher beobachtet hat, das ist unser kleiner Scheibenbauchfisch vom Anfang. Dieser Fisch, der Modellstand für unseren Tiefseeroboter. Und bei dem treffen all diese Sachen zu, die ich gerade beschrieben habe. Er besteht aus sehr weichem Material, seine Knochen sind unvollständig ausgehärtet und er hat eben erhöhte Einlagerungen von ungesättigten Fettsäuren in seiner Zellmembran. Er hat diese flügelähnlichen Flossen. Wichtig auch noch vielleicht, seine Schädelknochen sind unvollständig verschlossen. Und all diese Eigenschaften finden sich wieder in dem Roboter, den die Forscherinnentruppe in den Marianengraben versenkt hat. Und das ist eigentlich ein sehr cooles Beispiel dafür, wie man sich bei der lebenden Biologie abgucken kann, wie man technische Geräte bauen kann. Jetzt bin ich am Ende meiner Folge. Auf meinem Skript steht hier an dieser Stelle, wie eigentlich fast in jedem Skript bisher, salbungsvolle Schlussworte.
Dieses Wort salbungsvoll habe ich vorher noch nie gehört.
Echt? Ah ja,
Das kenne ich
okay,
erst, seit wir
nicht.
den Podcast machen.
Alles klar, dann geht es vielleicht nicht nur dir so. Aber auf jeden Fall, lasset hören, Erik. Wir sind in den letzten Folgen ganz schön rumgekommen, würde ich sagen. Wir haben uns in Sperrzonen gewagt und wir sind zu den Sternen geflogen. Und quasi überall ist es unendlich spannend, wenn man genau hinschaut. Und doch ist es so, dass einer der fremdartigsten und coolsten und spannendsten Lebensräume überhaupt direkt vor uns liegt, und zwar die Weltmeere. Und dafür haben wir 80% immer noch nicht erforscht. Und noch viel weniger davon haben wir verstanden. Und was ich auch krass finde, ist, dass jedes Forschungsunterfangen, was mal mehr als 20.000 Meilen unter die Meer reist, dass die immer wieder krasse Erkenntnisse zum Vorschein bringt. Da reist man einmal in den Marianengraben, denkt sich, boah, da unten ist bestimmt nichts mehr am Leben. Und huch, da schwimmt ein Fisch vor dir rum. Und der Fisch hat da seit 100 Millionen Jahren, hat er nichts anderes getan da unten. Und dann stellt man weiterhin fest, dass es im Marianengraben eine Artenvielfalt gibt. Nicht nur diesen Fisch, sondern es gibt Fische, es gibt Korallen, es gibt Krebse, es gibt Plankton. Und dann stellt man fest, dass man nicht mal die grundlegenden Dinge des Lebens da unten, zum Beispiel wie das mit dem Tauchen funktioniert und wie die Tiefsee mit dem Druck klarkommt, nicht mal das hat man bisher verstanden. Also zugegebenermaßen habe ich das an der Oberfläche auch noch nicht ganz verstanden, wie man mit dem Druck klarkommt, zumindest nicht immer. Aber, und jetzt wird's ein bisschen pathetisch, traurigerweise sind wir ja jetzt schon wieder dabei, dieses Leben zu bedrohen. Und zwar mit all dem Zeug, was wir in die Meere kippen. Das Plastik, den Atommüll, egal was, alles kommt irgendwann auch da ganz unten an. Und eventuell ist vieles von dem, was wir noch nicht verstanden haben und nicht kennen auf dem Meeresboden, schon verloren, bis wir so weit sind, um da runterzukommen. Und das genug der salbungsvollen Worte. Ich möchte meine Folge folgerichtig heute betiteln als Under Pressure, wie Lebewesen der Tiefsee mit dem Druck klarkommen. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht.
Sehr schön, sehr schön, sehr, sehr spannend. Habe ich tatsächlich schon eine Anfrage bekommen, mach doch mal was über Tiefsee.
Echt? War cool. Dann habe ich das jetzt für dich übernommen. Aber es war ja auch nur der eine Aspekt, es war ja nur der Druckaspekt. Ne? Man kann ja noch weitermachen mit der Nahrungsknappheit, die da unten herrscht, mit spärlichem Licht, mit allen möglichen Dingen, die auch genauso spannend sind.
Thema spärliches Licht, dazu habe ich eine Frage.
Ja.
Du sagtest vorhin, dass Pflanzen da unten leben. Woraufhin ich mich sofort gefragt habe, wovon leben die da unten? Also wie ernähren die sich?
Die leben nicht ganz, ganz so tief unten. Und das ist dann oft, also ja, es ist dann oft eher so Phytoplankton, was da unten lebt. Und was eben mit, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber
sinkt das runter? Vielleicht lebt das da unten gar nicht mehr, sondern stirbt irgendwo oben und sinkt dann auf den Boden und ist dort dann die Basis der Nahrungskette?
Also es sinkt tatsächlich sehr, sehr viel runter. Es ist sehr, die meiste Nahrung, die da unten ankommt, ist irgendwo unten ist von oben nach unten gesunken. Das ist so dieser Schnee, der da quasi niedergeht immer. Es kann auch sein, dass das, was dann unten an pflanzlichem Leben ankommt, hauptsächlich von oben nach unten gesunken ist. Aber ehrlich gesagt habe ich mich da nicht ganz reingelesen, wie das genau funktioniert mit den Pflanzen da unten.
Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, in dem es um die Frage ging, was passiert eigentlich mit einem Walkörper?
Ja, ja.
Wenn ein Wal stirbt, dann sinkt er ja zu Boden. Und was passiert damit? Und das ist eigentlich recht spannend. Da bildet sich wie so ein kleines Ökosystem, gerade in der Tiefsee.
Ja.
Und bietet dort Nahrung für eine ganze Reihe von Organismen, die in mehreren Phasen dann kommen und sich davon ernähren. Und das halt über mehrere Jahre. Das ist faszinierend.
Mega, ja. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst oder welchen Film du meinst. Da gab es mal so eine Doku-Reihe, Blue Planet heißt der, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Das sind, glaube ich, so, schlag mich tot, 5 Folgen, 6 Folgen. Und es geht halt jemals um eine andere Meeresregion. Und unter anderem geht es auch eben in einer Folge um die Tiefsee, wo man diese eindrücklichen Bilder von dem Walskelett oder von dem Walkadaver hat, der dann runtersinkt.
Ja, ja, das ist eine andere Welt da unten. Ne? Das ist spannend.
Ich finde es schon auch ein bisschen lustig, was es dann doch so für Parallelen zum Weltraum gibt. Also gerade vielleicht auch in der Vorbereitung, weil ganz viel, was die Astronauten ja als Training machen für ihren Aufenthalt im All, findet ja unter Wasser statt, weil man da halt sehr gut Schwerelosigkeit simulieren kann. Und das heißt, bevor man ganz nach oben fliegt, muss man erstmal sehr tief tauchen, um zu lernen, wie man sich verhält, wenn man ganz nach oben fliegt, was ich irgendwie schön finde.
Sag mal, ich habe noch eine Frage zum Tiefenrausch.
Ja.
Geht das wieder weg und wie geht das wieder weg? Also man taucht auf und ist dann ist wieder gut oder
das
wie schnell geht das?
Das ist super gut therapierbar. Also es reicht schon, wenn du ein paar Meter aufsteigst und dann wird das schon wieder besser. Also das es ist nicht so wie bei Alkohol, dass man einen massiven Kater hat oder dass es halt irgendwie ewig dauert, sondern es ist tatsächlich, also diese Sättigungssachen, die sind relativ schnell da oder verhältnismäßig schnell da, sind aber auch relativ schnell wieder weg. Und man kann das relativ gut durch die Höhe kontrollieren. Das Problem ist halt nur, dass man es wahrnehmen muss und dann auch handeln muss. Weil auch dieses, was ich vorher beschrieben habe, so diese erhöhte Risikobereitschaft und so ein bisschen dieses euphorische Gefühl führt halt auch dazu, dass man Sachen nicht mehr so richtig ernst nimmt. Zum Beispiel, wenn einem seine Anzeigen sagen, dass die Luft im Tank knapp wird. Und dann denkt man sich vielleicht eher, ach, egal, guck mal, da hinten ist ein Fisch, da schwimme ich noch hin. Und naja, schlecht.
Oder wenn ein Pottwal kommt und der vielleicht auch so ein kleines bisschen tiefenberaucht ist.
Und dann sagt man, streckt man die Fäuste aus und sagt, ja, komm doch her, du, komm doch her.
Genau, den schaffe ich doch locker. Na gut, der Pottwal ist dann wahrscheinlich der vernünftigere, weil wir haben ja gelernt, der wird nicht dem Tiefenrausch verfallen.
Genau, der denkt sich dann höchstens, was soll das? Also ey, dass die überall sind jetzt, ist wie auch mal furchtbar.
Richtig, aber ja, sehr, sehr spannendes Thema und ich hab viel gelernt.
Schön, das
freut
mich. Ich
gedacht hätte. Also Tiefenrausch beispielsweise hat mir vorher gar nichts gesagt.
Wenn meine Mutter das hört, lässt sie mich nie wieder tauchen.
Hört sie das nicht? Ich glaube, sie hört unseren Podcast, oder?
Sie hört das bestimmt. Hallo Mama.
Dann war das jetzt das letzte Mal, dass du tauchen warst?
Nein, Quatsch. Meine Mama ist super. Die lässt mich alles machen. Sie wird vielleicht bloß einmal mehr die Augen verdrehen, als sie das sowieso schon tut.
Das ist ja auch richtig so. Dafür sind Mütter da.
So ist es, ja.
Gut, Clara, wie sieht's aus? Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Nö, ich bin fertig mit mir und mit dem
auserzählt.
Druck.
Auserzählt. Mit dir und mit dem Druck bist du fertig. Das heißt, wir hausmeistern noch so ein bisschen und dann sind wir durch?
So machen wir das.
Dann würde ich mal ein bisschen hausmeistern. Ihr könnt uns, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, auf Apple Podcasts bewerten und vielleicht nehmt ihr euch sogar die Zeit und schreibt uns eine kleine Rezension, weil was das bewirkt ist, dass wir höher angezeigt werden und mehr Leuten angezeigt werden und vielleicht mehr Leute in den Genuss unseres kleinen Nischenpodcasts kommen. Nicht nur in Norwegen, was uns natürlich sehr freuen würde. Bei Spotify könnt ihr uns folgen und sonst auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine Frage beantwortet haben wollt oder wenn ihr wisst, dass wir Blödsinn erzählt haben, dann schreibt uns das gern, zum Beispiel an info@biophonpodcast.de oder über Instagram. Auch dort könnt ihr uns abonnieren. Auch da freuen wir uns sehr drüber. Das gleiche gilt für Twitter @biophonpodcast. Lasst uns gern wissen, was ihr von unserem kleinen Podcast haltet.
So ist es. Und ich glaube, an diesem Punkt höre ich von weit weg, unterdrückt durch das Wasser auf unseren Ohren, Schall heranrollen. Und dieser Schall hört sich an wie ein Jingle. Und der wird
ja
ein bisschen lauter. Ja.
Verrückt.
Ja, richtig verrückt. Und ich glaube, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Biophon. Macht's gut. Tschüss.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis in 2 Wochen. Tschüss.